Schön, dass ihr gekommen seid zu diesem Taufgottesdienst und Gästegottesdienst. Aber ihr seid mir noch viel zu ruhig. Viel zu ruhig. Geht's euch gut? Okay, wenigstens euch, oder? Also, hey, ich bin jetzt schon so lange unterwegs. Ich habe schon so viele Taufen gesehen. Ich habe schon so viele Menschen begleitet, die gesagt haben, ich möchte ganz mit Jesus gehen. Und immer in der letzten Zeit kamen dann die ganz großen Anfechtungen. Wisst ihr, von diesem Tag nimmt der Himmel Notiz. Der Himmel nimmt Notiz von diesem Ding. Und jemand hat überhaupt keine Freude, dass es Menschen gibt, die sich entscheiden und öffentlich bekennen in diesem Gottesdienst, sie möchten mit Jesus leben. Ivano hat gestern unsere Teenager nach Luzern gefahren. Wow! Sie hatten eine gute Zeit, sind aber erst wann zurückgekommen? Heute Morgen um 6 Uhr. Also, sie hatten eine durchzechte Nacht. Wow! Gestern Abend, so nach dem Nachtessen, hatte ich das Gefühl, ich hätte Sand in den Augen und so langsam wässert es oder so. Hey, es gibt Widerstand, weil jemand nicht möchte, dass wir heute sein Reich verkünden, Gottes Liebe verkünden. Halleluja, wir werden deswegen umso größeren Sieg davontragen heute Morgen. Wow, es ist ein guter Tag. Yes. Aber ihr seid mir immer noch zu schläfrig, oder? Okay, was machen wir heute? Ich möchte euch... Also wenn ich dann so ein bisschen eine Grimasse schneide, nimm das nicht persönlich. Und wenn du als Frau denkst, ich hätte dir zugezwinkert, dann vergiss es. Ich bin verliebt in meine Frau. Jawohl. Und das lassen wir so bleiben. Aber eben, mein Auge stört mich heute ein bisschen. Super. Also, wir haben ein geniales Thema heute. Lade Gott ein, deine Umstände zu transformieren. Da habe ich gut gewählt, oder? Als zweitens möchte ich euch einen Überblick geben, einen ganz groben Überblick über diese neue Predigtserie, über diese spannende Predigtserie, die wir jetzt einleiten heute Morgen. Lass dich inspirieren von Nehemia, dem Erweckungsmann. Wow, ihr werdet am Schluss begeisterter sein, jawohl. Als drittes werde ich noch ein paar Details zu der Taufe sagen, was uns die Bibel über die Taufe sagt. Aber eben unser Thema heute, ja, ich muss natürlich ein bisschen Spagat machen, oder? Ihr versteht, dass ich nicht in alle Details gehen kann, aber das kommt gut, oder? Lade Gott ein, deine Umstände zu transformieren. Und wenn wir das Buch Nehemia lesen, dann stellen wir fest, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und wenn wir sie recherchieren gewissenhaft, dann sehen wir, dass wir da eine Ausgangslage haben, die wirklich haarsträubend ist. Wie hat diese schlimme Zeit da angefangen? Wie ist das alles angelaufen? Es hat mit dem begonnen, als der babylonische König mit seinen Truppen im Jahre 587 vor Christus in Jerusalem einmarschiert ist, den Tempel niedergebrannt hat. Und die Hauptstadt Jerusalems mit diesen gewaltigen Mauern zerstört hat. Nicht genug dem. Diejenigen, die die Belagerung der Stadt überlebt hatten, die wurden ins Exil geführt. Also das war wirklich eine sehr trostlose Situation. Die Frage ist, wieso ist Gottes Volk überhaupt in diese Misere gekommen? Wieso hat sich diese katastrophale Situation überhaupt entwickelt? Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Gott sich ein Volk erwählt hatte. Dieses Volk Israel. Wieso? Weil er wollte diesem Volk seine Liebe zeigen, seine Macht zeigen, seine Größe zeigen. Und erfüllt von dieser Güte Gottes, sollte Israel dann später für alle Völker ein Segen werden. Und wisst ihr, Gottes Erwählungen sind genial. Er hat Israel nicht erwählt, weil sie etwa besonders groß wären, besonders fromm wären, besonders begabt wären. Gottes Wort sagt vielmehr in 5. Mose 7,7, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte. Und diese Erwählung Gottes ist genial. Und du kannst denken, ich bin der allerletzte Mensch hier auf Erden. Gottes Liebe steht dir zu. Und Gott möchte auch, dass du ihn kennenlernst. Später war dann Gottes Volk 450 Jahre lang geknechtet und gefangen in Ägypten. Das wird uns bildhaft dargestellt im 2. Buch Mose. Aber Gott hat die Schmach seines Volkes gesehen. Er hat es mirakulös befreit. Er hat es herausgenommen, durch das Meer geführt, seine Feinde schachmatt gestellt und er hat es in ein Land geführt, wo bildlich gesprochen Milch und Honig geflossen ist. Und Gottes erwählte Volk ist dann zu einem sehr, sehr zahlreichen Volk herangewachsen. Es hat große militärische Siege errungen, dieses kleine, kleine Volk. Und unter der Herrschaft vom König Salomo erreichte dann das Volk etwa im Jahre 1000 vor Christus seine größte Blütezeit. Bekannt für diese Zeit ist ganz speziell der Tempel, den Salomo gebaut hatte für Gott, wo sie Gott geopfert haben, wo sich Gottes Herrlichkeit gewaltig offenbart hatte. Und diese Blüte, dieses Reich hat so floriert, dass sind Leute, Könige und Königinnen von der halben Welt gekommen, um zu sehen, wieso es dem Volk so gut geht. Die Bibel sagt, es hat in Jerusalem mehr Silber als Steine. Das Volk war steinreich. Es herrschte Wohlstand damals, als Salomo regierte. Ruhe, Sicherheit. Es war sensationell. Wer Gott segnet, der ist gesegnet. Aber wir lesen dann in der Bibel weiter, dass es einen ganz tragischen Verlauf genommen hat mit diesem erwählten, gesegneten Volk. Denn Salomo und auch sein Volk hat sich entschieden, von diesem Gott abzuwenden. Nicht genug dem. Sie haben sich entschieden, andere Götter anzubeten. Gottes Volk, das einst den Segen Gottes gekannt hatte, hat sich entschieden, von dem Gott zu trennen. Von dem Gott, der Schöpfer ist, der die Quelle des Lebens ist. Und der ihnen schon so viel Segen und Gunst vor all den Völkern geschenkt hat. Und Gott hat das so kommentiert mit diesen Worten, und das ist bildlich wunderbar ausgedrückt, Jeremia 2,13. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser hatten. Sie haben sich selber getrennt von dem Lebensspender, von dem, der das Leben erfunden und geschenkt hatte. Und sie haben gedacht, das können wir besser. Und Gott hat versucht, durch viele Propheten, dieses Volk wieder zurückzugewinnen. Er hat gesagt, kehrt zu mir zurück, ich möchte, dass es euch gut geht. Aber das Volk war halsstarrig. Es hat weiterhin noch mehr Götter angebetet, falsche Götter. Und da sind diese Voraussagen wahrgenommen, die diese Propheten über ihnen ausgesprochen haben. Weil Israel nicht hörte, wurden sie ins Exil nach Babylon geführt. Übrigens, all diese Voraussagen können wir chronologisch heute von A bis Z in der Bibel nachlesen. Es ist so faszinierend. Und so wurde Jerusalem dann im Jahre 587 vor Christus von den Truppen des babylonischen Königs Nebukadnezar erobert. Der Tempel wurde zerstört. Der Tempel, wo einst Gottesdienst gefeiert wurde, er wurde verbrannt. Und was damals in Jerusalem geschah, finden wir in 2. Könige Kapitel 25 aufgezeichnet. Nebukadnezar oder daneben sein Feldherr ließ den Tempel des Herrn, den Königspalast und alle vornehmen Häuser Jerusalems niederbrennen. Auch alle anderen Häuser gingen in Flammen auf. Seine Truppen rissen die Mauern der Stadt ringsum nieder. Diese Mauer, die einmal der Stolz war, dieser Hauptstadt, die mal diesen Tempel abgeschirmt hat, er wurde ringsum niedergerissen. Und weil Nehemia von dem Wiederaufbau dieser Mauer spricht, müssen wir uns die Frage stellen, ja, wie war diese Mauer dann beschaffen? Und da gibt es ganz viele archäologische Thesen, wie lange diese Mauer gewesen sind. Da gibt es verschiedene Theorien. Aber wahrscheinlich war das eine dicke Mauer. Die einen sprechen von 1,5 Meter, die anderen sprechen von 4 Metern. Es war eine Mauer, je nach Theorie, zwischen 2,5 bis 3,5 Kilometer Länge. Wie auch immer, es war ein gigantisches Meisterwerk, was damals einfach von den Feinden zerschlagen worden ist. Der Tempel gab es nicht mehr. Die Mauern waren zerstört. Die Häuser waren verbrannt. Das war nicht alles. Dann lesen wir weiter. Nebusardan ließ die restliche Stadtbevölkerung und alle, die zu den Babyloniern übergelaufen waren, gefangen wegführen. Wow. Vom Maximal zum Minimum, oder? Mit dem Untergang Jerusalems ist natürlich auch die Monarchie gefallen. Und die meisten Bewohner, die die Belagerung überlebt hatten, die kamen ins Exil nach Babylon. Und das war alles andere als toll. Der Feind nahm das Land ein. Er nahm das Volk Gottes in Besitz. Er nahm die Herrschaft und besetzte ihr Gebiet. Wieso? Weil sie sich von der Quelle des Lebens getrennt hatten und andere Götter angebetet hatten. Und als Folge musste Gottes Volk 70 Jahre in der Gefangenschaft in Babylon leben. Jeremia hat das schon viele Jahre im Voraus vorausgesagt. Es wird 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon gehen. Die Bibel ist unglaublich. Und so ist es gekommen. Während dieser Gefangenschaft der Juden wechselte dann die Weltherrschaft von den Babyloniern zu den Persern. Vielleicht wisst ihr das noch aus eurer Schulzeit. Die Perser wollten dann unter der Herrschaft von König Kyros all die nach Mesopotamien verschleppten Völker wieder in ihre Heimatländer zurückführen. Die hatte eine andere Strategie mit ihren Feinden. Sie wollten sie wieder ansiedeln in ihren ursprünglichen Ländern. Und unter der Leitung von Zerubabel sind dann im Jahre 537 vor Christus etwa 50.000 Juden wieder in ihre Heimat zurückgezogen. Was haben sie gemacht? Das ist ganz interessant. Sie haben gemerkt, sie haben sich von Gott getrennt und wollten das sofort wieder gut machen. Bevor sie ihre Häuser gebaut haben, haben sie mit dem Wiederaufbau des Tempels begonnen. Ganz interessant. Sie wollten wieder Gottesdienst feiern. 457 vor Christus folgte dann die Rückkehr einer zweiten Gruppe, die war nicht so groß, aus Babylon, unter der Führung des Schriftgelehrten Esras. Und dann brachte eben Nehemia so im Jahre 445 vor Christus eine dritte Schar Exilanten nach Jerusalem. Was meint ihr, wie die Juden empfangen worden sind in Jerusalem, in ihrem ursprünglichen Heimatraum? Die Ankunft der Rückkehrer führte in Jerusalem verständlicherweise zu ganz großen Problemen. Einerseits mal in den Bereichen der Versorgung und andererseits mal in der Wohnraumzuteilung. Es ist naheliegend, dass die Reaktion der ansässigen Bevölkerer, Bewohner dort gegenüber den ankommenden Juden ablehnend war. Und dann sind sofort politische Schwierigkeiten natürlich aufgetreten. Es sind natürlich großartige religiöse Konflikte aufgeflammt. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Feindschaft, Antisemitismus war damals schon ein ganz großes Thema. Unsere Persönlichkeit, die wir betrachten in der nächsten Zeit, Nehemia, der hatte keine Probleme. Der lebte aus Mundschenk auf dem königlichen Palast. Er hatte ein Leben ins Aus und Braus, ein bisschen ein gefährliches Leben, aber ein gutes Leben. Aber in seinem Herzen war er ein Mann, der Gott kannte, der Gott liebte, der sein Volk liebte. Und deswegen hat er sich erkundigt bei seinem guten Wein. Ja, wie geht's denn meinen Landsleuten in Juda? Und da hat er folgende Antwort bekommen. Die Menschen, die in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Andere Bibelübersetzungen sagen Unglück, Schmach. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Schutt und Asche. Was bedeuteten diese Umstände für die zurückgekehrten Juden? Ja, weil die Mauer fehlte, war das Volk, das sich wieder ansiedeln versuchte, völlig schutzlos. Die zerstörte Mauer war so wie ein Kennzeichen von dieser Armut, von dieser Knechtschaft. Die Tore waren niedergebrannt, symbolisch gesehen heißt es so viel, der Feind hatte offene Wege, in die Stadt einzudringen, die Stadt zu kontrollieren, über ihr zu herrschen. Es fehlte jegliche Kontrolle. Und nicht verständlicherweise lesen wir, es herrschte Demütigung in der Stadt, Ungerechtigkeit, Verachtung und Misere. Tonnenweise Schutt lag da herum. Und das zeigte die Dimension des Elends so richtig auf, so bildlich auf. Es gab keinen Ausweg aus dieser Misere. Es gab keinen Ausweg, diesen bitteren Umständen zu entfliehen. Schutt und Asche überall. Was für ein trauriges Bild. Aber manchmal erleben auch wir Menschen in unserem Leben Situationen und Umstände, die uns ganz ähnlich erscheinen. Da scheint Hopfen und Malz verloren zu sein. Ich weiß noch, als meine Frau mit dem Helikopter ins Spital geflogen ist, habe ich gemerkt, das wird schwierig. Es gibt Situationen, da scheinen Trümmer vor unseren Augen immer größer zu werden. Es gibt keinen Ausweg. Da ist jede Hoffnung erloschen, noch einen Ausweg zu finden. So präsentierte sich diese Stadt. Aber hört, trotzdem lesen wir in diesem Buch Nehemia, dass es Nehemia gelungen ist, in einer spektakulären Aktion diese Stadtmauer in nur 52 Tagen wieder aufzubauen, vollständig aufzurichten und die Tore wieder zu erneuern und einzusetzen. 52 Tage. Ich frage dich, wie ist das möglich geworden? Im wahrsten Sinne ist das Unmögliche möglich geworden, wenn wir diese Dimension betrachten. So dass das Volk innerhalb 50 Tagen wieder unbesorgt in die Stadt einziehen konnte, Häuser bauen konnte dort, aufatmen konnte und im Frieden weiterleben konnte. Das war eine Transformation, wie es selten ist. Wow. Jetzt ist die Frage, wie ist das geschehen? Wie ist das zustande gekommen? Und wenn wir die Geschehnisse genau analysieren, dann müssen wir klar feststellen, dass Nehemia und seine Landsleute nicht einfach Glück gehabt hatten zu ihrem Erfolg. Und das ist der Schlüssel. Sie hatten Gott vielmehr eingeladen, in ihr überdimensionales, verrücktes Projekt einzusteigen, das diese schwierigen Umstände auf den Kopf stellen soll. Sie haben kapituliert. Sie haben gelernt, Wir haben es ohne Gott versucht, es hat nicht funktioniert. Und mit Hilfe von diesem Schriftgelehrten Ezra, von dem wir dann auch mehr hören, schaffte es Nehemia, eine geistliche Erweckung voranzutreiben, das Volk zu einem genialen Arbeitsteam zusammen zu vereinen, es anzuleiten, dieses Megabauprojekt anzupacken, unter riesiger Opposition der Feinde. Sie hatten verstanden, dass sie mit der wunderwirkenden Hilfe Gottes rechnen konnten, wenn sie gemäß den im Worte Gottes gegebenen Prinzipien leben und vorgehen würden. Und indem sie gemäß Gottes Willen, indem sie gemäß den Verheißungen Gottes, seinen Weisungen mutige Schritte gewagt hatten, hatten sie erlebt, wie sie dadurch Raum geschaffen hatten für das göttliche Eingreifen und Mitarbeiten. Sie hatten zwar geschwitzt, sie hatten schwer geschwitzt, sie hatten viele blaue Augen bekommen, viele Schwiegen an den Händen. Aber am Schluss, nach nur 52 Tagen, konnten sie einen Erfolg und einen Sieg feiern, den sogar die Feinde noch angezweifelt hatten am Anfang. Unglaublich. Nehemia hat viele Prinzipien der Bibel verstanden und umgesetzt. Und indem er das vorgelebt hat und indem er sein Volk in diese Richtung motiviert und gelehrt hat, hat das Raum gegeben, dass Gott Zeichen und Wunder tun konnte. Wir werden in der nächsten Zeit all diese sensationellen Prinzipien miteinander ein bisschen anschauen. Und wenn wir das uns zu Herzen nehmen und nach diesen Prinzipien leben, dann werden auch wir erleben, wie unsere Defizite und Schwierigkeiten transformiert werden. Das glaube ich. Halleluja. Es geschieht nicht alles aus Zufall. Es gibt Prinzipien in der Bibel. Es gibt göttliche Gesetze, die funktionieren, wenn wir sie anwenden. Saat und Ernte zum Beispiel. Wenn du nicht säst, wirst du nicht ernten. Wenn du säst, wirst du ernten. Wenn du großzügig säst, wirst du großzügig ernten. Die Bibel hat doch recht. Und ganz kurz gesagt, was waren das dann zum Beispiel für Prinzipien, die der Nehemia da verstanden hatte? Ganz kurz zusammengepackt. Wir werden das in den nächsten Wochen dann zusammen genau ausbeindeln. Nehemia hat in seinem Herz felsenfest begriffen, wer Gott war. Er hat klar die Identität Gottes verstanden. Er hat Gott gekannt als einen guten Gott, als einen Schöpfer des Universums, als einen großen Gott. Er hatte kein falsches Gottesbild. Ein Gottesbild, wie so viele Menschen es heute haben. Von einem Gott, der mit einem Knüppel über der Menschheit wacht und sobald sie einen Fehler machen, bekommen sie einen rausgewischt. Nein, Gott hat gewusst, mein Gott ist für mich. Und sein Lebensmotto war, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wow. Und wenn du deinen Gott kennst, kannst du auch dieses Motto dir zu eigen machen. Nehemia hat im Gegensatz zu Salomo und seinen Vorfahren damals die ewigen Wahrheiten des Wortes Gottes gekannt. Er wusste, in diesem Wort Gottes sind Schätze, sind Verheißungen enthalten. Wenn ich sie zu mir zu eigen mache, dann werden sie mir geteilt. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Worte werden nicht vergehen. Und Nehemia wusste, was er für eine Identität von Gott bekommen hatte. Halleluja. Er wusste, wer er in Gott war. Er wusste, dass er nicht der letzte Hans Wurst war. Er wusste, er war ein Kind Gottes. Und er war berufen zum Regieren und zum Herrschen und nicht um beherrscht zu werden von den Umständen. Amen. Und wir werden das anschauen, die Identität, die wir in Jesus haben in der nächsten Zeit. Wow. Nehemia konnte beten. Wow. Kaum ein Buch so voll mit kurzen Gebeten wie das Buch von Nehemia. Der konnte den Himmel bestürmen. Der wusste, wenn er auf die Knie ging, dann werden oben im Himmel die Weichen gestellt. Oh, Halleluja. Der hat es wirklich verstanden. Und was er auch verstanden hat, ist, dass dieses gigantische Bauprojekt sie nicht im Alleingang erledigen konnten. Sie mussten sich zusammenschließen. Mit vereinten Kräften waren sie stark. Amen. Jeder musste seinen Platz finden in diesem Bauteam und seinen Bauteil dazu beisteuern. Und gemeinsam haben sie es geschafft. Und auch wir können zusammen ganz viel erreichen. Und Nehemia hat verstanden, dass er Zeit investieren musste, um das Team in die Einheit zu führen. Denn da gab es Bauprobleme, soziale Probleme und so weiter. Aber hat gewusst, Liebe, Annahme, Vergebung muss fließen. Nehemia war ein Leiter, der hat gesehen, es braucht klare Leiterschaft. Und wisst ihr, wieso dass Nehemia so viel Erfolg gehabt hatte? Wieso er so viel Versorgung erlebt hatte? Weil er begriffen hatte, dass er nur in dem Maß Autorität bekommen würde, wie er selber bereit war, sich unter Autorität zu stellen. Und das hat voll funktioniert. Er war einer der herausragendsten Leiter im Alten Testament. Absolut sensationelles Leiterstudium. Okay? Nehemia war der Visionär. Nehemia wusste, wir müssen eine glasklare Strategie haben. Wir müssen genau wissen, was wir wollen und wir müssen wissen, was wir nicht wollen. Wow, wir können so viel lernen von diesem Typen, oder? Was der auch wusste, er kannte das Finanzsystem des Himmels. Der wusste, wie das funktioniert mit dem Geld. Der wusste, dass alles sowieso Gott gehört. Die Leute meinen nur einfach, ja, es gehört alles mir, oder? Mein Auto, mein Haus, oder? Es gehört alles Gott. Und der war großzügig. Seine Vorgänger, die hatten einen hohen Lohn gekriegt für ihre Arbeit als Statthalter. Nehemia hat das ganz anders gemacht. Nehemia hat seinen Tisch geöffnet und es ist beschrieben, wie viele Schafe und Ziegen und Weine er Woche für Woche verschenkte. Er wusste, was sein Teil war, der dazu beitragen musste, damit Gott die Fenster des Himmels öffnen würde und seinen Segen ausschütten würde. Das haben sie erlebt, da, gewaltig. Nehemia hat Widerstände erlebt. Nehemia hat Schwierigkeiten erlebt. Ich wäre schon lang heim zur Mami gerannt, wenn ich das hätte erleben müssen. Aber der Nehemia, der wusste, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich kann diesem Widerstand widerstehen. Halleluja, wow, da können wir so viel lernen dran. Aber machen wir nicht mehr alles mit, oder? Nehemia war ein Mann, der Erfolgsgewissheit hatte. Da haben ihm seine Feinde gesagt, pass mal auf, Bürschli, du kommst ein aufs Dach über. Und was hat Nehemia gesagt? Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Er hat Erfolgsgewissheit. Dein Gott ist ein Gott, der dir Erfolgsgewissheit geben möchte. Der es gut mit dir meint. Und wisst ihr, das war auch ganz wichtig. Nehemia wusste, dass es einen Feind gab. Einen Feind gab, der ihm schaden wollte. Einen Feind gab, den ihn vom Erfolg abhalten wollte. Und deswegen musste er mit ganz gezielten Operationen und Umständen und Maßnahmen musste er diesem Feind widerstehen. Jesus hat gesagt, der Dieb, und wer meint Jesus damit? Er meint den Teufel, den Widersacher. Er kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten. Und um Verderben zu bringen. Schau mal in die Nachrichten, schau mal in den Fernsehen. Wenn dich das noch aufbaut, dann hast du den falschen Kanal eingestellt. Der Teufel möchte den Menschen zerstören. Der Teufel tut genau das, er möchte schlachten, er möchte stehlen, er möchte dich an den Boden bringen. Aber hör, was da Jesus dir sagt. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und das ist wirklich die Berufung für dein Leben. Pack sie und wähle, wem du dienen möchtest. Sage dem Dieb ab. Und dann hat Nehemia auch noch etwas gelernt. Er wusste, er musste aus der Gnade leben. Was heißt aus der Gnade leben? Das heißt, er musste aus den Ressourcen leben, aus dem, was Gott ihm geben möchte, Tag für Tag, Situation für Situation. Und sie hatten viele Bedürfnisse. Und es ist gekommen. Ja, sie haben geschwitzt. Ja, sie haben geweint. Ja, sie haben gekämpft. Aber das Resultat war überdimensional. Gott hat mitgeholfen, weil sie sich unter seine Hand gestellt haben. Wir müssen lernen, aus der Gnade zu leben. Im Psalm 127 habe ich euch da ausgedruckt. Da steht so schön: Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. Verstehen wir das? Du kannst schuften in deinem Leben. Du kannst alles geben. Hey, es wird dir am Schluss nicht gelingen, aber hör dich mal an. Du kannst wählen, wie du leben möchtest. Denn der Herr gibt es den Seinen oder seinen Geliebten im Schlaf. Deswegen sollten wir mehr schlafen. Ich habe Vanessa und Ivana gesagt, sie dürfen heute schlafen während meiner Predigt, ausnahmsweise. Haben wir das verstanden? Was zählt ist schlussendlich, dass Gott auf deiner Seite ist. Und wenn er dein Freund ist, Mann, dann geht die Post ab. Halleluja. Und als letzter Punkt möchte ich erwähnen. Nehemia hat in seinem Herzen verstanden, dass Gott eine Bestimmung und einen guten Plan hat für sein Leben, für sein Volk. Dass er sich lediglich bemühen musste, in diese Bestimmung hineinzukommen. Und er wusste, wenn ich in meine Bestimmung hineinkomme, dann geht's mir gut. Was ist denn die Bestimmung Gottes für den Menschen? Da müssen wir wieder an den Anfang zurückgehen. Gott hat den Menschen sich ähnlich geschaffen und er hat ihn in ein herrliches Paradies gesteckt. Mann, oh Mann, diesen Video würde ich auch sehen im Himmel, oder? Das muss herrlich gewesen sein. Aber das Schönste war, das Belebendste, das Erfrischendste war, dass der Mensch in einer lebendigen Beziehung stehen konnte, mit dem der Himmel und Erde mit ein paar Worten geschaffen hatte. Weißt du wie? Der hat ja einen direkten Draht zu ihm, mit dem nichts unmöglich ist. Und diese Beziehung zu dieser Quelle des Lebens hat seine Lebensbatterien Tag für Tag aufgepowert und aufgeladen. Wir wissen, später hat der Mensch sich entschieden, selber durch das Leben zu gehen. Er hat seinen Kopf durchgesetzt, er hat gesündigt. Und das Gift der Sünde hat ihn eben getrennt von dieser Quelle des Lebens. Hat sofort begonnen, alles zu vergiften. Und erst dann ist Krankheit in die Welt gekommen. Erst dann ist Hass gekommen, Mord gekommen, Totschlag gekommen. Und vor allem der Tod. Die Bibel sagt uns in Römer 6, 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Mit anderen Worten, das Verderben, die Hölle. Trennung von Gott. Aber Gott ist ein guter Gott. Und er wollte, dass nicht ein einziger Mensch am falschen Ort am Ende seines Lebens ankommen würde, nämlich in der Hölle landen. Und so hat er in seiner unglaublichen Liebe einen Plan entworfen, den Menschen von seinem Verderben zu retten. Und so lesen wir in Gottes Wort, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, was bekommt? Das ewige Leben, ewige Gemeinschaft mit ihm haben kann und nicht verloren geht. Wow! So ist Jesus Mensch geworden. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er hat unsere Sprache gesprochen, dass wir ihn verstehen können, dass wir seine guten Absichten verstehen können. Er hat sich an unserer Stelle auf die Anklagebank gesetzt. Er hat die gerechte Strafe für unsere Sünde bezahlt. Und all diejenigen, die dieses Erlösungswerk in Anspruch nehmen, ganz persönlich, die erfahren, wie dieses teuflische Gift der Sünde in Ewigkeit kein Anrecht mehr haben wird auf ihr Leben. Wow! Sie werden am Ende ihres Lebens in der Ewigkeit nicht ewig getrennt sein von diesem Gott, von diesem heiligen Gott in der Hölle, sondern sie werden ewige Gemeinschaft haben mit diesem Schöpfer, mit diesem gigantischen Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen. Sie werden schon hier auf dieser Erde angeschlossen an der göttlichen Quelle des Lebens. Und sie erleben, wie dadurch Leben in sie hineinkommt. Wie etwas Positives dynamisiert wird. Wow, als ich Jesus kennengelernt habe, da ist mein Leben dynamisiert worden, revolutioniert worden. Meine Mitstiften haben mich nicht mehr gekannt. Jawohl. Und sie haben mir gesagt, hey, was ist mit dir geschehen? Wow, wenn Jesus kommt, wenn du wieder angeschlossen wirst im Himmel, mit dem Himmel, dann beginnt etwas abzulaufen. Liebe Täuflinge, heute haben wir ja Taufe. Auch ihr habt erlebt, wie so viele von uns, dass Gott ein Gott ist, der uns liebt, der mit uns eine persönliche Beziehung haben möchte, der uns ein neues Leben schenken möchte. Ihr habt auch vor Gott kapituliert, hat gesagt, Jesus, vergib mir meine Sünde, schenk mir ein neues Leben. Und ihr habt erlebt, wie ihr einen neuen Draht zu Gott bekommen habt, wie euer Leben erfüllt worden ist mit dieser Liebe, mit dieser Freude, mit dieser Beziehung zu diesem Gott. Ihr habt erlebt, wie der Heilige Geist begonnen hat, in eurem Leben, sag's mal so, Entwicklungshilfe zu betreiben. Liebe, Freude, Frieden in euch wachsen lässt. Meine Frau ist so froh, wenn diese Früchte des Geistes in mir wachsen. Halleluja. Ihr habt erlebt, dass Gott ein erfahrbarer, persönlicher Gott ist. Und deswegen habt ihr euch entschieden, euch heute taufen zu lassen. Was ist denn die Taufe? Da möchte ich zuerst etwas sagen. Die Taufe ist nicht eine Erfindung der Kirche. Auch wenn die Kirche sich einiges in den Kopf gesetzt hat, das Ganze ein bisschen komisch darzustellen, oder? Die Taufe wurde vielmehr von Jesus selbst angeordnet. Für all diejenigen, die Jesus angenommen haben als persönlichen Erlöser. Und die Urkirche hat diese Taufpraxis 1:1 knallhart umgesetzt, rigoros umgesetzt. Jesus hat selber seinen Jüngern geboten, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Glaube und Taufe gehören zusammen. Die Taufe ist ein Bekenntnis von diesem Glauben. Und ganz einfach gesagt, was sind dann die Symboliken dieser Taufe? Die Taufe ist ein Reinigungsbad. Symbolisch gesehen heißt es da in Apostelgeschichte 22,16. Also was zögerst du dich? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Ist natürlich symbolisch. Nicht das Wasser, der die Sünde da in die Kläranlage schwemmt. Ganz sicher nicht. Aber das ist das Symbol, das Wasser reinigt. Und dann steht die Taufe symbolisch gesehen als Begräbnis des alten sündigen Lebens. Der alte Mensch, der Mensch, der nicht mit Jesus gelebt hat, der wird im Wassergrab versenkt begraben. Und so wie Jesus gestorben und auferstanden ist, symbolisiert die Taufe aber auch die Auferstehung zu einem neuen Leben, das der Täufling jetzt in der Beziehung zu Jesus, seinem Erlöser, lebt. Römer 1,9. Und so müssen wir uns fragen, was ist dann die Bedeutung der Taufe? Die Taufe ist ein Bekenntnis eures Glaubens, dass ihr Gottes Wort und Jesus als Erlöser angenommen habt. Wer da glaubt und getauft wird, haben wir gehört, der wird selig werden. Mit dieser Schritt der Taufe bekennt ihr vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass Jesus stellvertretend für euch gestorben ist, am Kreuz von Golgatha. Und ihr bekennt, dass ihr an diese Wahrheit glaubt. Und deswegen lesen wir in der Bibel nichts von Kindertaufe. Denn ein Kind kann unmöglich diese Dinge nachvollziehen. Ein Kind kann unmöglich diese Dinge nachvollziehen und verstehen. Verstehen wir das? Yes. Was bedeutet eure Taufe, liebe Täuflinge? Die Taufe ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Dass ihr A. mit dem alten Leben und der Sünde gebrochen habt. Dass ihr B. gemäß Kolosser 1,13 versetzt worden seid. Vom Königreich und der Herrschaft Satans in das Königreich und unter die Herrschaft Gottes. Mit anderen Worten, es hat ein Halterwechsel, ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Ein Herrschaftswechsel. Wir waren alle mal unter der Herrschaft des Teufels, sagt uns die Bibel. Aber Jesus hat dich genommen von seinem Reich, von diesen Prinzipien und dich in sein Reich gestellt. Und er ist jetzt dein Papa geworden. Wow, guter Tausch. Und seht, ist das ein Bekenntnis, dass ihr nicht mehr Sklave der Sünde seid. Das heißt, die Sünde beherrscht euch nicht mehr weiter. Ihr müsst euch ihr nicht mehr dienen. Amen. Und der nächste Punkt, das ist eine Repetition von uns alle. Vielleicht habt ihr da schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Als drittes drückt ihr mit eurer Taufe aus, dass ihr Jesus nachfolgen möchtet. Und euch der Herrschaft und dem Willen Gottes unterordnen möchtet. Jesus war unser großes Vorbild, stimmt das? Und Jesus hat sich taufen lassen, stimmt das? Wieso? Der war doch ohne Sünde. Mit seiner Taufe bekannte Jesus, dass er bereit war, seinem eigenen Willen zu sterben und sich der Herrschaft und dem Willen Gottes zu unterordnen. Er hat zu Johannes dem Täufer gesagt, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Jesus, jawohl, hat sich nicht wegen seinen Sünden taufen lassen, aber auch er musste sich selbst sterben, seinem eigenen Willen total dem des Vaters übergeben. Und seine Bereitschaft dazu hat er vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt mit dem eigenen Taufe bezeugt. Das ist stark. Eine kleine Klammer, ganz interessant. Die Bibel sagt uns in Johannes 1,28, dass Jesus sich taufen lassen hatte in Betabara. Wisst ihr, wo das ist? Das ist kurz vor dem Toten Meer. Das ist der tiefste Punkt auf der Erdoberfläche. Circa 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Was heißt das? Auch das steht symbolisch für die Bereitschaft seiner Erniedrigung, den vollen Willen seines Vaters zu tun. Verstehen wir das? Und ganz zum Schluss, was drückt die Taufe aus? Sie macht euch bewusst, dass ihr gerettet werden vor dem kommenden Gericht. Auf euch wartet der Himmel! Das ist die bessere Wahl. Ich möchte zum Schluss kommen meiner Predigt. Manchmal ist unser Leben tatsächlich wie ein Scherbenhaufen. Manchmal sind unsere Umstände so, wie sie waren, wie sie die Israeliten erlebten zur Zeit Nehemias. Schutt, soweit das Auge reicht. Keine Hoffnung, eine Lösung zu finden. Jede Hoffnung, einen Ausweg zu finden, ist erloschen. Wenn du heute in deinem Leben anstehst, wenn du heute in deinem Leben fühlst, dass es dir ganz ähnlich geht, du siehst nur noch Schutt und Asche um dich herum, dann möchte ich dir den Tipp geben, versuche nicht selber aus diesem Misere, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Lade vielmehr Gott ein, dass er deine Umstände transformieren kann. Wie der Psalmist sagt, es ist vergeben, wenn du schuftest. Es ist vergeben, wenn du denkst, du kannst alleine gerecht werden vor Gott. Es ist vergeben, wenn du denkst, ich tue gute Werke, dann kommt das gut raus. Du musst jemanden in dein Boot einladen, der jedem Sturm trotzen kann. Und das ist Jesus. Die Bibel sagt im Psalm 127, es ist vergeben, wenn ihr wacht und tut und euch anstrengt. Aber der Herr gibt es den Seinen oder seinen Geliebten im Schlaf. Halleluja! jetzt muss ich wieder Deutsch. Das ist der Weg deiner Berufung. Du bist berufen, in diesem Segen zu leben. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Er hat gute Absichten für dich. Und was wichtig ist, du musst in diese Gottesbestimmung hineinzukommen. Aus eigener Kraft geschieht das nicht. Aber wenn du kapitulierst vor Gott und sagst, Gott, ich schaffe es nicht. All meine Weisheit reicht nicht. All meine Kraft weiß nicht. Hilf nicht. Komm du in mein Leben. Dann wirst du erleben, wie Gott in dein Leben kommt und dein Leben transformieren wird. Er kann aus Minus Plus machen. Das ist seine Spezialität. Jesus hat einen großen Preis bezahlt, den du gar nicht hättest zahlen können. Er ist für dich gestorben. Wenn du ihn annimmst als Herr und Erlöser, wirst auch du wieder angeschlossen werden mit dem Himmel. Dann kommt dieses lebendige Wasser auch in dein Leben und wird das verändern, was verändert werden muss. Wie eine Locke, die zack, die Bügel hochhebt, oder? Bumm, ist der Power da. Wow, das ist der erste Schritt. Wir müssen das Angebot Gottes wahr machen und mit ihm in Verbindung kommen. Und dann geht es darum, und das machen wir dann in den nächsten Wochen, wir studieren diese guten, kuren, biblischen Prinzipien aus Gottes Wort, das sein Handeln freisetzt. Diese Prinzipien der Bibel, die genial sind und die funktionieren. Amen! Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du der Spezialist bist, aus Minus Plus zu machen. So wie du zu Nehemias Zeiten diese Stadtmauer in 52 Tagen wieder aufrichten hast lassen. Herr, so kannst du in unser Leben kommen und Dinge einfach transformieren, die im Moment Schutt und Asche sind, Herr. Herr, ich habe das manchmal in meinem Leben erlebt, als ich kapituliert habe, dass du da hereingekommen bist. Dass du da etwas Neues gemacht hast. Dass du eine Türe geöffnet hast, die es noch nie gegeben hat. Wie du dem Volk, das gefangen war, eine Fluchtstraße eröffnet hast. Im Meer kannst du uns herausführen aus jeder Not. Dein Wort sagt uns, dass wir dich anrufen können in der Not. Und du wirst uns erretten. Du bist ein guter, genialer Gott. Du bist wahrhaftig die Quelle des Lebens. Herr, wir möchten heute Morgen ganz neu andocken. Und hilf uns in der nächsten Zeit, wenn wir diese Prinzipien, diese genialen, dynamisierenden Prinzipien studieren, die dein Handeln freisetzen werden in unserem Leben. Oh, dass wir zu deinen Zeugen werden. Dass wir zu Träger deiner Herrlichkeit werden. Oh, danke, Jesus, dass du Großes tun möchtest. Wir möchten jetzt einfach die Täuflinge segnen, Herr. Wir möchten sie segnen, Herr, wenn sie uns auch noch schnell erzählen, was sie erlebt haben, Herr. Und danke, Herr, dass heute dieser Tag im Himmel mitgefeiert wird. Wie dein Wort sagt, es herrscht Freude über einen jeden Menschen, der zu Gott umkehrt. Halleluja. Und alles Volk sage Amen. Wir singen noch ein Lied miteinander.